Hallo und willkommen zu diesem Deep Dive. Heute knöpfen wir uns ein wirklich faszinierendes Konzept vor, das Protokoll zur Neuroresilienz.
Mhm.
Die Idee dahinter, also basierend auf den Quellen, die du uns geschickt hast, du könntest dein Gehirn aktiv stärken, um es widerstandsfähiger zu machen,
mhm,
gegen so Sachen wie Demenz und Depression.
Genau.
Aber nicht mit einer Pille, sondern mit gezielten Lebensstilstrategien. Unsere Mission heute, die Kernpunkte dieses Ansatzes für dich mal rauszufiltern. Aber mal ehrlich, wie realistisch ist das denn, dass wir da wirklich so viel selbst in der Hand haben?
Ja, das ist eine gute Frage, aber die Forschung ist da erstaunlich optimistisch, muss man sagen. Klar, Garantien gibt's natürlich keine, das wäre unseriös, aber die Hinweise verdichten sich schon sehr, dass unser tägliches Verhalten einen massiven Hebel darstellt.
Okay.
Es geht darum, die Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten zu verschieben. Dem Gehirn halt die bestmögliche Ausrüstung für die Langstrecke zu geben. Und dieses Protokoll, das versucht eben, die effektivsten Hebel aus den aktuellen Erkenntnissen zu bündeln, sozusagen.
Okay, verstehe. Dann lass uns das mal auspacken. Das Protokoll stützt sich auf 4 Säulen, habe ich gelesen.
Richtig, 4 Kernbereiche.
Die erste ist quasi das Fundament. Eine gehirnfreundliche Ernährung. Da wird die Mind-Diät hervorgehoben.
Mhm, genau.
Das ist ja eine Mischung aus Mittelmeer- und DASH-Diät. DASH, das war doch ursprünglich gegen Bluthochdruck, oder?
Ganz genau. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Und die Kombination scheint fürs Gehirn besonders gut zu sein.
Und da gibt's ja diese Zahl, die fand ich echt spannend. Studien deuten an, dass strikte Befolgung das Alzheimer-Risiko um über 50% senken könnte.
Ja, das ist wirklich beachtlich.
Also viel grünes Blattgemüse, Beeren, Nüsse, Olivenöl, Fisch, Geflügel und halt weniger rotes Fleisch, Käse, Süßkram.
Und das Faszinierende ist ja das Warum dahinter. Es ist nicht einfach nur gesund, sondern es wirkt ganz gezielt.
Ah ja.
Nimm mal die Omega-3-Fettsäuren aus Fisch. Die sind buchstäblich Bausteine für die Membranen der Gehirnzellen. Und sie wirken stark entzündungshemmend. Und chronische Entzündungen, das weiß man heute, sind Treiber für neurodegenerative Prozesse, aber auch für Depressionen.
Okay, das macht Sinn.
Oder die B-Vitamine aus Vollkornprodukten oder grünem Gemüse zum Beispiel. Die helfen, einen Stoff namens Homocystein abzubauen. Das ist eine Aminosäure, die in hohen Konzentrationen die Blutgefäßwände schädigen kann, auch die ganz feinen im Gehirn.
Verstehe.
Und dann noch die Antioxidantien, kennst du ja, aus Beeren oder dunkler Schokolade zum Beispiel. Die schützen die Nervenzellen vor oxidativen Stress. Man kann sich das vorstellen wie biologischen Rost, der die Zellen angreift.
Biologischer Rost, gutes Bild.
Es geht also wirklich darum, dem Gehirn ganz gezielt die richtigen Baustoffe und Schutzstoffe zu liefern.
Das klingt überzeugend, aber die Quellen sagen doch sicher auch, wie herausfordernd so eine strikte Umstellung im Alltag ist, oder? Gibt's da Tipps?
Absolut, das wird betont. Es geht nicht um Perfektion, auf keinen Fall, sondern eher um die Richtung und die Konsistenz.
Mhm.
Kleine schrittweise Änderungen sind oft viel nachhaltiger. Also vielleicht mal mit einer Handvoll Nüssen am Tag anfangen oder einmal mehr pro Woche Fisch einplanen statt immer Fleisch.
Ja gut, das kriegt man vielleicht hin.
Aber du hast recht. Es braucht schon eine bewusste Anstrengung. Und das führt uns eigentlich ganz logisch zur zweiten Säule. Die wird laut den Quellen oft massiv unterschätzt, obwohl sie vielleicht das wirksamste Medikament überhaupt ist. Bewegung.
Ah ja, Bewegung. Stimmt, das liest man ja immer wieder. Das soll ja sogar die Neubildung von Gehirnzellen anregen, oder? Diese Neurogenese?
Genau, besonders im Hippocampus, unserem Gedächtniszentrum.
Klassiker sind da ja Ausdauersportarten, also zügiges Gehen, Joggen, Radfahren.
Richtig, und dazu kommt dann noch die bessere Durchblutung des Gehirns und die Ausschüttung von Botenstoffen wie Serotonin und Dopamin. Das hebt die Stimmung, wirkt quasi wie ein natürliches Antidepressivum.
Klar.
Und was auch spannend ist, was die Quellen andeuten, Bewegung scheint das Gehirn regelrecht darauf vorzubereiten, die Nährstoffe aus der gesunden Ernährung besser aufzunehmen und zu verwerten.
Ach echt? Eine Art Synergieeffekt also so?
Genau, so kann man das sehen. Und wichtig ist auch hier, es muss kein Marathon sein, wirklich nicht. Die Quellen betonen, dass moderate, aber vor allem regelmäßige Aktivität zählt. Also lieber dreimal die Woche eine halbe Stunde flott spazieren, als einmal im Monat quälen.
Okay.
Und das schließt übrigens auch Krafttraining oder Tanzen mit ein. Auch die zeigen positive Effekte auf die Gehirnstruktur.
Gut zu wissen. Okay, also Gehirn gut versorgt, gut durchblutet. Was kommt dann? Säule 3. Mentale und soziale Fitness. Dieses berühmte Use it or lose it Prinzip, oder?
Exakt. Genau darum geht's. Hier geht es darum, eine kognitive Reserve aufzubauen.
Kognitive Reserve.
Ja, man kann sich das vorstellen wie zusätzliche neuronale Schaltkreise oder Netzwerke im Gehirn, quasi ein Puffer. Wenn wir Neues lernen, eine Sprache, ein Instrument, komplexe Spiele, was auch immer, fordern wir das Gehirn heraus, diese zusätzlichen Verbindungen zu knüpfen.
Mhm.
Und diese Reserve, die kann dann helfen, altersbedingte oder auch krankheitsbedingte Schäden bis zu einem gewissen Grad zu kompensieren. Die Funktion bleibt also länger erhalten.
Aber ist da jetzt Sudoku-Lösen genauso effektiv wie, sagen wir, Italienisch lernen? Oder machen die Quellen da Unterschiede?
Das ist eine gute Frage. Die Quellen legen schon nahe, dass die Art der Herausforderung eine Rolle spielt. Also Routineaufgaben, selbst wenn sie knifflig sind wie Sudoku, bringen wohl weniger als Aktivitäten, die wirklich neu sind und verschiedene kognitive Fähigkeiten gleichzeitig fordern.
Okay.
Also eben eine Sprache lernen, ein Musikinstrument, strategische Brettspiele vielleicht auch. Aber, und das wird oft unterschätzt, genauso wichtig ist die soziale Komponente.
Ach ja?
Ja, unbedingt. Echte soziale Bindungen und Interaktionen sind hochkomplexes Gehirntraining. Das fordert uns emotional, kommunikativ, kognitiv.
Stimmt, wenn man drüber nachdenkt.
Und umgekehrt, Einsamkeit wird in den Quellen als wirklich signifikanter Risikofaktor beschrieben. Für geistigen Abbau, aber auch für Depressionen. Das ist also nicht zu unterschätzen.
Puh, okay. Und die letzte Säule ist dann die Regeneration, quasi die Wartung des Systems. Da geht es vor allem um Schlaf, nehme ich an.
Genau, Schlaf ist der Kernpunkt hier.
Diese Idee der Gehirnwäsche im Schlaf, das finde ich ja immer noch unglaublich. Dass der Körper so einen eingebauten Reinigungsmechanismus hat.
Ja, das ist das sogenannte glymphatische System. Ziemlich faszinierend. Während des Tiefschlafs erweitern sich die Räume zwischen den Gehirnzellen tatsächlich. Und dann spült die Hirnflüssigkeit quasi toxische Abfallprodukte weg, die sich über den Tag angesammelt haben.
Wahnsinn.
Darunter eben auch diese Beta-Amyloid-Proteine, die man ja von Alzheimer kennt.
Und wenn man zu wenig schläft?
Tja, dann wird dieser wichtige Reinigungsprozess behindert. Chronischer Schlafmangel, das betonen die Quellen immer wieder, ist ein erheblicher Risikofaktor. Und es geht nicht nur um die Dauer, also die berühmten 7 bis 8 Stunden, sondern auch um die Regelmäßigkeit und die Qualität des Schlafs.
Verstehe.
Das unterstreicht halt, Schlaf ist keine passive Auszeit, sondern ein wirklich aktiver, essentieller Wartungsprozess für unser Gehirn.
Okay, fassen wir also nochmal zusammen. Dieses Protokoll zur Neuroresilienz, wie es die Quellen beschreiben, ist jetzt kein Allheilmittel oder so.
Nein, sicher nicht.
Aber es ist schon eine ziemlich mächtige Einladung an dich, oder? Es zeigt dir ganz konkrete Hebel, Ernährung, Bewegung, mentales Training, soziale Kontakte und eben Schlaf, mit denen du aktiv eine Art Schutzwall um dein Gehirn bauen kannst.
Genau.
Es gibt dir Werkzeuge an die Hand.
Absolut. Es geht um Empowerment, darum, selbst etwas tun zu können. Und wenn wir das Ganze jetzt noch einen Schritt weiter denken, das Protokoll konzentriert sich ja sehr auf das, was du als Individuum tun kannst. Das ist wichtig und richtig, aber es wirft eben auch eine größere Frage auf, die in einigen Quellen zumindest anklingt. Wie können wir denn als Gesellschaft, also in unseren Gemeinden, Schulen, an Arbeitsplätzen, wie können wir da Bedingungen schaffen, die es allen Menschen leichter machen, diese neuroresilienten Verhaltensweisen in ihren Alltag zu integrieren?
Ja, das ist ein starker Gedanke zum Mitnehmen. Definitiv. Wir hoffen jedenfalls, dieser Deep Dive hat dir wertvolle Impulse gegeben. Denk vielleicht wirklich mal über diese letzte Frage nach. Wie könnte eine Umgebung aussehen, die Neuroresilienz für uns alle fördert?
Mhm.
Danke dir fürs Zuhören.